Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zwergkundgarten. Heute habe ich Kaya und Hanna zu Gast. Hallo erstmal.
Hallo.
Genau, und die beiden, das ist auch schon mal ungewöhnlich, hatte ich auch noch nie, das sind Mutter und Tochter und die beiden bilden zusammen die Zuchtgemeinschaft Staroste, die in Fachkreisen bundesweit bekannt ist für ihre hervorragenden Tiere und außerdem sind sie aber auch schon durch das Fernsehen bekannt. Der Bayerische Rundfunk hat eine Sendung über die beiden beziehungsweise auch ihre Tiere gedreht. Und außerdem gibt es auch ein YouTube-Video von Robert Höck, in dem die beiden mit ihren Tieren auch die Hauptrolle spielen. Da geht es nämlich um die Augsburger Hühner. Und genau um die Augsburger Hühner soll es heute gehen. Kaya und Hanna sind im Vorstand auch vom Sonderverein der Augsburger und Zwerg Augsburger tätig und können uns, glaube ich, eine Menge über die Augsburger Hühner erzählen. Aber zunächst mal, wie seid ihr beide denn zur Zucht gekommen?
Also angefangen hat eigentlich, dass ich in der Schule mal ein Projekt gemacht habe, wo ich selber ein paar Küken ausgebrütet habe. Und da haben wir dann immer so ein bisschen weitergemacht. Und haben uns dann irgendwann überlegt, dass wir halt ein paar Rassen ausprobieren. Über den Zufall haben wir dann auch ein paar Eier von Augsburger Hühnern gekriegt, hatten da dann ein einzelnes Küken. Und das war einfach so anders wie alle anderen Küken, weil das einfach so aufgeweckt und irgendwie so schlau war, dass uns das so abgeholt hat, dass wir bei den Augsburgern geblieben sind. Und da eben komplett angefangen haben, die zu züchten.
Ja, das ist ja eine sehr nette Geschichte. Und mit den Küken für die Schule war das jetzt. Habt ihr da davor noch gar keine Hühner gehabt, oder?
Also meine Oma hatte ein paar und da haben wir die eben dann dazu. Die Hennen und Hähne haben wir halt dann vermittelt immer. Das machen wir auch immer noch so, dass wir die Hähne versuchen zu vermitteln, dass wir nichts schlachten müssen. Genau.
Okay, also das ist jetzt aber praktisch keine jahrelange Familientradition, dass man jetzt Rassegeflügelzüchter ist, weil diese Kombination, dass der Vater, der Opa und dann nachher der Sohn diese Variante züchtet, das hatte ich ja schon öfters, dass praktisch jahrelang sind es Züchterfamilien, aber das war bei euch nicht so verändert.
Nee. Okay. Nee. Wirklich nicht. Also die Oma hatte auch nur so normale Hybridhühner halt, aber auch keine Rasse. Da habe wirklich ich eigentlich so ein bisschen angefangen damit und weil ich dann in der Ausbildung weg war, 3 Jahre lang ist eben meine Mom mit eingestiegen und jetzt machen wir das so zusammen und es klappt eigentlich wirklich super.
Okay, also dann hattet ihr dieses eine Augsburger Küken und wie ging es dann weiter?
Ja, wir sind dann in dem gleichen Jahr im Herbst noch zum Matthäus, heißt er, gefahren, unser lieber Hühnerzuchtvater, von dem dieses Küki ausstammte, haben uns da dann der Augsburger mal wirklich in einer größeren Menge angeschaut. Weil das kannten wir ja vorher auch nicht. Bei der Oma liefen diese bunten Hybridmixe rum und waren so begeistert, wie schön das ausschaut, wenn man von einer Rasse homogene Tiere hat. Also das war einfach ein Traum, eine schöne Zuchtanlage und diese vielen schwarzen Augsburger auf einem Haufen. Wir wollten da eigentlich nur eine Schachtel Pralinen abgeben und Danke sagen für die 3 Eierchen, die wir gekriegt hatten. Und dann haben wir uns danach das aber wirklich überlegt und haben gesagt, also wenn wir jedes Jahr was ausbrüten, dann würde man eigentlich gerne mal was machen, was irgendwie auch einen übergeordneten Sinn hat in der ganzen Sache noch und trotzdem unserem Mutter-Töchter-Küken-Glück entspricht. Und so haben wir Matthäus dann gefragt, ob er uns da auch mit unterstützen würde und an die Hand nehmen, weil das geht natürlich nicht anders. Wenn man überhaupt keine Ahnung vorher hat von Rassegeflügelzucht, kann man kein guter Züchter werden, wenn man jemanden hat, der einem da hilft. Und deshalb haben wir das Jahr darauf dann angefangen. Ich weiß echt nicht mehr, also 2014 war das erste Jahr, wo wir dann wirklich gezielt Augsburger ausgebrütet haben. Aber ich müsste echt nochmal nachschauen. Wir haben eigentlich überall Aufzeichnungen, wie viel das damals waren. Es waren vielleicht 25 Küken oder so im ersten Jahr. Denke ich, so haben wir dann gestartet, ja.
Aber dann hattet ihr ja schon, oder hattet ihr da einen kleinen Brüder, oder wo hattet ihr denn den Brüter her? Weil ihr habt ja vorher gesagt, ihr hattet für die Schule was ausgebrütet.
Genau, also wo ich für die Schule ausgebrütet hatte, da hatte ich von einer Bekannten einen Brüter gekriegt, der wirklich uralt war, also da hatte auch noch gar keine Wendung, da musste man selber drehen. Und beim nächsten Ausbrüten habe ich dann von unserem Nachbarn einen ausgeliehen, der eben eine Wendung drin hat auch, der Bruja 3000D oder wie ist der? Genau. Und mit dem waren wir eigentlich wirklich zufrieden. Den haben wir auch immer noch da als Reserve. Und der Nachbar hat dann mit seinen Hühnern aufgehört und er hat uns den tatsächlich dann irgendwann mal geschenkt. Und dann hatten wir unseren eigenen ersten Brüter. Und mittlerweile haben wir jetzt aber auch wirklich einen Motorbrüter, weil wir eben auch die Eier, die wir einlegen, in den ganz kleinen nicht mehr reinkriegen würden.
Also mit 25 Eiern habt ihr dann die erste Augsburger Brut gestartet und wie ging es dann weiter?
Ja, wir haben dann immer wieder mit Matthäus zusammen die Küken und Jungtiere angeschaut, weil wir ja noch keine Ahnung hatten, was wir da behalten können und was nicht, also worauf wir da genau achten müssen. Das muss man auch alles erstmal lernen. Also es war klar, wenn einer irgendwie einen Einfachkamm hat, dass der wahrscheinlich nicht drin bleibt, aber ansonsten hatten wir noch gar keine Ahnung. Und der Matthäus ist auch immer wieder mal da und schaut mit uns die Tiere an, weil der einfach viel länger schon Erfahrung hat damit als wir und man lernt wirklich nie aus.
Vielleicht, klar, da gab es jetzt schon einen ersten Teil, aber vielleicht beschreibt ihr doch auch noch ein bisschen die Augsburger aus eurer Sicht, sowohl vom Äußeren als auch vom Wesen.
Also wir züchten ja die großen schwarzen Augsburger, die gibt es auch in Blau gesäumt, aber ich rede jetzt mal einfach von dem, was wir wissen. Unsere schwarzen Augsburger sollen diesem typischen Landhuhn-Typ entsprechen. Das heißt, die sind mittelschwer mit so voller gestreckter Landhuhnform. Der Rücken sollte nicht ganz waagrecht sein, lieber leicht abfallend, also ein bisschen aufrecht, haben eine schöne Brustfülle. Der Rücken soll lang genug sein. Das ist so das, was die Grundform ist und die ist auch wirklich sehr wichtig. Also es ist eben nicht so, dass es nur auf den typischen Rassemerkmal Kroningkamm ankommt, sondern in erster Linie erstmal auf die Form, ob dieses Tier von Weitem ausschaut, wie ein Augsburger ausschauen soll. Das heißt, die Größe muss passen, die Standhöhe sollte passen, also die sollen ein bisschen Schenkel zeigen und nicht ausschauen wie tiefer gelegt, sage ich immer, sondern schon einfach diese gestreckte Form etwas haben. Und dann ist es natürlich so, dass der Kroningkamm einfach das ist, was die Rasse kennzeichnet. Da guckt man ziemlich genau drauf. Also es gibt einfach klare Ausschlusskriterien für Tiere, die deshalb dann nicht in die Zucht gehen. Das sind zum Beispiel Kämme, die deutlich zu viele Vorzacken haben. Die sollen ja 1 bis 2 Vorzacken haben und sich dann eben schön symmetrisch möglichst teilen und hinten auch, wenn es geht, wieder geschlossen sein. Wenn man jetzt ein Tier hat mit 3 Vorzacken, das sonst aber top ist, geht es natürlich auch in die Zucht und kann auch durchaus ausgestellt werden. Wenn es 4 Vorzacken zum Beispiel hätte, dann nicht mehr, dann geben wir es ab. Und so ist es ähnlich, wenn man jetzt eine Doppelzacke im Kamm noch hat oder eine Mittelzacke oder der Kamm hinten komplett offen wäre zum Beispiel, dann ist das auch nichts für die Zucht. Die Augen, das war so am Anfang, als wir angefangen haben, immer wieder mal Thema, dass wir oft zu helle Augen hatten bei den Tieren. Die sollen ja so meist dunkelbraun eigentlich sein, die dürfen auch noch dunkler sein, aber nicht orange. Also wir haben am Anfang in der Zucht wirklich viele Tiere mit viel zu hellen Augen gehabt. Das haben wir jetzt eigentlich groß draußen. Die Formen haben wir auch gut verbessert. Da haben wir halt wirklich jahrelang jetzt dran gearbeitet. Die Kämme werden auch immer besser. Also bis vor, ich glaube, 3, 4 Jahren hat es auch wirklich ausgereicht, wenn der Kamm hinten geschlossen erschien, sagte man. Jetzt ist eben gewünscht, dass der Kamm hinten geschlossen sein soll. Und so haben wir quasi zunehmend mehr Tiere auch wirklich in der Zucht, die einfach hinten komplett geschlossene, schöne Kronenkämme jetzt haben. Und jetzt rein nochmal die Optik. Also es ist halt einfach Schwarz-Grün-Glanz in der Sonne, einfach hammermäßig schön. Und dann diese Kombination mit den weißen Ohrscheiben und die roten Kopfpunkte dazu, das ist das, was es jetzt so ausmacht. Und vom Wesen her, wenn wir jetzt da nochmal drauf eingehen, das ist ja das, was uns einfach auch ganz ursprünglich damals so abgeholt hatte oder so zu den Augsburgern gebracht hat. Die sind unheimlich, wir sagen mal, wir haben das Gefühl, intelligent, also sehr auf Zack, schnell weg bei Gefahr, aber genauso schnell auch wieder da. Wir haben viele wirklich zutrauliche Tiere, die echt menschenbezogen sind. Also als Junghennen, wenn wir uns dann das Junghennengehege hocken, da hockt alles auf uns rum. Und so bleibt es dann eigentlich auch. Wobei, das ist vielleicht auch so ein bisschen unser Ding, weil uns der Charakter eben auch echt wichtig ist. Also wir selektieren halt nicht nur nach Optik. Das ist das erste Kriterium, aber dann kommen ja noch andere dazu. Und da ist der Charakter eben auch ganz wichtig. Ja, man sagt ja immer, dass die Augsburger so arg hektisch sein sollen. Deshalb hätten wir ursprünglich wahrscheinlich niemals an Augsburger gedacht, aber das hat sich für uns nicht bestätigt. Die sind agil und munter und fliegen so wie jedes andere Huhn, das die Gewichtsklasse hat, auch. Also ich finde die nicht super schreckhaft oder, also das waren sie wohl früher schon. Also die Züchter, die von früher eben, die noch kennen von vor 20, 30 Jahren, die erzählen das schon immer, dass die wirklich früher noch hektischer waren. Also das ist aber jetzt, also würden wir nicht so beschreiben.
Ich habe auch, was ihr so ein bisschen erzählt, erinnert mich ein bisschen an unsere, wir haben ja einen Stamm von Zwergfriesenhühnern. Und da habe ich jetzt auch schon gehört, ja, die sind dann so aufgeregt oder was weiß ich. Und das stimmt auch gar nicht. Also die sind aufgeweckt und man hat wirklich das Gefühl, wenn man mit denen spricht, die hören einem zu. Also sie sind sehr aufmerksam, aber die kennen uns, die kommen dann auch her. Die sind bei uns überhaupt nicht irgendwie schreckhaft oder irgendwas. Da war sogar mal bei denen im Gehege so ein kleiner Falke, ich weiß jetzt nicht was für einen, aber für sie keine Gefahr. Und dann waren die total entspannt. Die haben das verstanden, der ist jetzt keine Gefahr für uns und waren total ruhig. Also generell habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass die, ja, also hektisch oder so sind. Die sind aufgeweckt, aber nicht hektisch. Kann man das so ein bisschen so mit den Augsburgern vergleichen?
Ja, finde ich, das klingt eigentlich wie bei uns. Und ich finde, die lernen halt auch schnell, wenn irgendeine Situation neu ist und sie am Anfang die irgendwie ein bisschen gruselig finden oder so. Dazu, dass das nicht schlimm ist. Also wir hatten auch eine Henne, die Bambi, die ist also wirklich Beweis, dass die nicht so scheu und hektisch sind, weil da hatten wir eine Anfrage vom Theater, die einen Huhn gebraucht haben, was über die Bühne läuft. Und da hat Bambi 9 Aufführungen mitgemacht, hat immer super geklappt, ist nicht einmal irgendwie sonst wohin gerannt. Die wusste nach dem dritten Mal oder so schon, dass sie da jetzt ihre Spur von Maiskörnern findet, wo sie sich drauf freut und konnte es gar nicht abwarten, dass sie jetzt da irgendwie mal aus der Box raus darf und über die Bühne laufen. Und das hat super geklappt, also total ruhig und alles.
Also die war da dann entspannt, trotz, ich weiß nicht, kam dann Applaus oder das vielleicht nicht, aber es ist ja trotzdem irgendwie, sind ja viele Menschen und dennoch.
Ja, also mit dem Licht, das sie angestrahlt wurde und Nebel. Mit der Musik, Nebel und der sie dann von der Bühne wieder runtergetragen hat, der hatte auch noch so eine Lederweste an, die so rumgeknarzt hat und so, da hat sie sich an alles super gewöhnt und das war kein Problem.
Okay, ja, toll. Und das war auch noch bei, muss ich jetzt auch noch kurz unsere Friesenhühner nochmal einbringen, die haben auch am Anfang einen Hund, der Vorbesitzer hatte keinen Hund, wir haben dann einen Hund. Und dann ist er dann da rumgesprungen, da haben sie nur am Anfang Angst gehabt und dann haben sie, jetzt wissen sie, okay, der macht ja überhaupt gar nichts, jetzt kann der an denen vorbeirennen und das interessiert die überhaupt nicht. Aber das ist wieder, muss ich sagen, sehr schön, dass wir da drüber sprechen können, weil ich hatte von den Augsburgern auch eine andere Vorstellung und habe mir auch eher da so ein, ja, eher so ein nervöses Huhn vorgestellt.
Muss uns mal besuchen kommen und dir ein Live-Bild machen.
Ja, ich habe natürlich dann euren Instagram-Account angeschaut. Der ist dann unten auch in den Shownotes verlinkt und den könnt ihr vielleicht jetzt gleich auch nochmal nennen. Wie ist da der Name?
Augsburger Huhn-Erhaltungszucht heißen wir da.
Ja, und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die Küken diesen Kronenkamm ja schon ganz früh zeigen. Das sieht ja richtig niedlich aus. Dann sind da so winzig kleine Zacken.
Ja, also wir haben anfangs auch wirklich jedes einzelne Küken quasi jede Woche fotografiert. Das haben wir ganz akribisch gemacht, so die ersten 1-2 Zuchtjahre lang, um die Veränderungen da auch mitzukriegen. Das macht total Spaß und man erkennt den Kronenkamm also ist sofort eigentlich nach dem Schlupf schon. Also die Fehler natürlich noch nicht, aber dass das ein Kronenkamm wird und kein Einfachkamm, das sieht man sofort, wenn die geschlüpft sind. Und dann ist es so, dass wir meistens so im Alter mit circa 2 Wochen halt auch schon durchsortieren nach eben den gröberen Kammfehlern, die man erkennen könnte schon. Und die Küken auch immer versuchen, gut an Liebhaber zu vermitteln. Die freuen sich einfach auch, wenn sie so eine seltene Rasse bei sich im Garten laufen haben. Wir legen ja trotzdem Eier und so weiter. Und ja, und deshalb, ja, wir müssen ja auch einfach immer überlegen, wie kriegt man das gemanagt. Also wir brüten im Jahr so circa Mai 70 bis 90 Küken meistens aus. Und wir sind natürlich froh und das ist, finde ich, auch ein Vorteil dieser Selektionsmöglichkeit. Wir müssen eben nicht 90 Küken aufziehen. Also wir können dann relativ schnell runtergehen von der Anzahl, haben dann dementsprechend weniger Tiere, die wieder mehr Auslauf haben zum Aufziehen, weil eben die erste Selektion schon mit 14 Tagen fast erfolgen kann und wir dann nur noch die Tiere da behalten, die vom Kamm her erstmal ganz okay sind. Ja, und dann, wenn sie so 6, 8 Wochen alt sind, dann fallen manchmal noch welche raus, wo einem dann einfach doch noch eine Doppelzacke auffällt, die man so klein eben noch nicht gesehen hat. Und die restlichen Tiere, das sind jetzt, sage ich mal, so um die 30, 35 Tiere, die wir dann auch wirklich bis zum Herbst da lassen. Mhm. Und erst warten, bis sie ganz in Ruhe, die Geduld muss man auch einfach haben, bis sie durchgemausert haben und bis sie dann eben auch ihre Schwänze zeigen und die Form zeigen und so weiter. Und dann ganz im Herbst entscheiden wir uns erst wirklich, wer bleibt dann auch da. Und das sind meistens so, ich würde mal sagen, 10% von den geschlüpften Tieren am Ende des Jahres, weil wir halt auch recht streng sind, was die Selektion angeht. Aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir nicht so super viel Platz haben. Also wir haben Platz für 2 Zuchtstämme in unserem Bauwagen. Wir hatten auch schon mal 3 Zuchtstämme in Omas ehemaligen Stall noch einen ausquartiert, aber mehr geht jetzt aktuell bei uns einfach nicht und deshalb ja, müssen wir natürlich auch einfach streng sein und können ja nicht so viele Tiere behalten. Gell?
Da fallen mir dann gleich mehrere Fragen ein und zwar zum einen, also ihr habt gerade gesagt, also wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt kein Problem, die Hennen jetzt mal zu vermitteln, die ihr nicht für die Zucht brauchen könnt, die können ihr gut loskriegen, die gibt ihr dann auch schon sehr früh ab, oder?
Die Küken.
Die Küken schon als Küken.
Die Küken sind ja unsortiert, genau. Genau, und dann geht's, also wir haben so unsere private Regel, ist einfach, wir geben grundsätzlich keine Hennen ohne Hahn ab, damit die Hähne auch einfach eine Chance zumindest haben, irgendwo unterzukommen. Sonst ist das natürlich gar nicht möglich. Und dann geben wir fast immer nur pärchenweise ab, also einen Hahn mit einer Henne. Und Mai, wir sind in Bayern, die Augsburger sind halt die einzige bayerische anerkannte Hühnerrasse hier. Also wir hängen uns schon ziemlich rein, immer in diese Suche nach guten Plätzen. Aber bis jetzt haben wir es auch noch immer geschafft, dass wir auch mit diesen pärchenweise wirklich fast alle Tiere gut vermittelt bekommen.
Okay. Ja, also, okay, das gut.
Also wir haben noch nie geschlachtet, seit 10 Jahren nicht, was nicht heißt, dass wir da was grundsätzlich dagegen haben. Es ist einfach, ich meine, wie sagt man, eine Rasse überlebt auch durchs Aufessen letztlich. Ach, das ist so ein blöder, übergeordneter Satz, aber natürlich auch nachvollziehbar. Und es ist auch okay. Also ich meine, die Leute, die sich jetzt 10 Küken holen von uns, wenn es blöd läuft, haben die auch 5 Gockel. Dabei, die werden ja nicht 5 Gockel behalten können, die werden wahrscheinlich auch irgendwann geschlachtet werden, aber wenigstens haben sie bis dahin ein tolles Leben mit gut Auslauf gehabt und ja, das ist uns einfach wichtig, dass das Tierwohl da auch oben dran steht. Also,
aber das ist ja schön, dass ihr so viele, also Hähne oder dass ihr die ganzen Hähne vermitteln könnt, wunderbar. Und das heißt, ab wann könnt ihr denn dann so unterscheiden, was Hahn und was Henne wird oder ist?
Das ist meistens so mit 5, 6 Wochen, denke ich mal, sind wir ziemlich sicher. Mhm. Also wenn es dann auch darum geht, die Ringe aufzuziehen, es sind immer noch so vereinzelte Tiere, die dann beide Ringe draufgezogen kriegen, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, so mit 6, 8 Wochen. Mhm. Aber spätestens dann sind wir uns eigentlich schon sicher, was ist. Die ganz frühreifen Göckelchen, die erkennst vielleicht auch mit 3,5 Wochen schon. Aber das dauert schon immer ein bisschen Zeit, ja.
Und Hahn und Henne haben dann diesen schönen Grotenkamm.
Ja, also die Hähne natürlich größere Kämme als die Hennen, aber die sollten eigentlich, haben alle die gleichen Kriterien. Der sollte schön stehen, der Kamm, und nicht umkippen und sowas, also ja.
Und dann ist mir eben gerade noch die Frage eingefallen, weil das interessiert mich auch sehr, bezüglich eurer Haltung. Und zwar, ihr habt da ja den Bauwagen und ihr habt Wechselweide. Erzählt doch da mal ein bisschen drüber.
Genau, also wir haben den Bauwagen eben und der hat eben den großen Vorteil, dass der nicht immer an dem gleichen Ort stehen bleiben muss, sondern dass man den versetzen kann. Deshalb haben wir uns dann über die Jahre immer ein bisschen ausgerüstet mit einem besseren Zaun, haben da jetzt mit so Doppelstaubmatten auch was ganz Gutes, was man eben auch mit versetzen kann. Also am Anfang hatten wir noch einen, wo man so im Boden stecken muss. Das ist aber hier mit dem Kiesboden immer ein bisschen schwierig. Und jetzt tun wir halt immer alle 2, 3 Monate den Bauwagen ein Stück weiterfahren. Dann haben die Hühner wieder frische Wiese, können da wieder alles abgrasen. Und der Boden bleibt halt auch überall so, dass da trotzdem noch was wächst. Das ist nicht alles Matsch danach. Und auch für Krankheiten ist das halt viel besser, weil die Hühner halt nicht die ganze Zeit in ihrem eigenen Dreck wieder rumlaufen, sondern halt immer wieder mal was Frisches kriegen, wo sie halt dann nicht wieder alles aufnehmen, was da ausgeschieden wird.
Und was ich da nämlich jetzt sehr interessant fand, weil wir haben ja jetzt auch ein Raubvogelproblem, habe ich Problem tatsächlich. Okay. Und dieses Umstecken ist natürlich eine feine Sache, wenn man das eben oben, weil oft, wenn man ja nur so einen Weidezaun hat, wie macht man dann den Schutz nach oben? Und ihr seid ja auch nach oben abgesichert.
Weil ihr einfach dieses Raubvogelnetz auf diese stabilen Doppelstabmatten auflegen könnt.
Die gibt es in unterschiedlichen, also das sind normale Zaunelemente eigentlich, die gibt es in allen möglichen Maßen. Wir haben die in 250 x 160 und die sind dann so eingeschoben quasi in Ständer, die uns jemand selber gemacht hat extra. Und so kann man die relativ schnell mobil auch verstellen. Ist sicher keine ganz kostengünstige Lösung. Aber das war das Einzige, was, wo man wirklich, ja, was uns wichtig war, dass das dann auch relativ komplikationslos geht. Das ist schon immer ein kräftiger Aufwand, diese ganzen Doppelstabmatten zu vertragen und umzustellen. Aber der Zaun ist eben so stabil, dass wir völlig ohne Probleme oben ein Netz drüber spannen können und das auch, wenn Schneelast draufkommt. Wir haben ja im Winter auch durchaus mal Schnee bei uns. Nicht gleich alles zu Biege geht. Diese ganzen Plastikzäune, die haben alle, also ich weiß nicht, wie viel Plastikzaunelemente wir nachgekauft haben, weil sie im Winter einfach nicht überlebt haben.
Und oben habt ihr so ein grobmaschiges Greifvogelnetz. Also
genau.
So,
ja. Und ohne das wird es hier auch nicht gehen. Also wir sind relativ frei und ausgesetzt und nebendran aber große Bäume, da kann sich ein Habicht schön reinsetzen. Ja. Und sich in Ruhe sein Opfer aussuchen. Und dafür sind uns die Zuchttiere halt wirklich, wirklich zu wertvoll. Ja. Erstens dieses und natürlich tun die einem auch unendlich leid. Also aus Hannas ersten Projekt, das kannst du selber erzählen, Hanna.
Ja, genau, da hatten wir also auf dem ersten Projekt 4 Küken. Davon war nur eins eine Henne, die anderen 3 waren Gockel. Einen haben wir vermittelt, die anderen 2 haben sich so verstanden, dass das ging mit den 2. Und das erste und einzige Mal, dass bei uns ein Habicht reingekommen ist, der hat natürlich genau diese eine Henne gerissen. Und dementsprechend, weil wir auch wissen, dass hier einer ist, eben ist dann Netz drüber und fertig, dann haben wir das Problem nicht. Und es ist halt auch so, also das waren damals ja schon nur normale Hybridhühner, aber selbst die sind tagelang danach nicht rausgegangen, weil die genau wussten, da irgendwo da draußen ist so ein Vogel. Und ich bin mir sicher, dass die Augsburger sich das auch merken würden, wenn da eben was passiert und die das mitkriegen bei einer anderen Henne.
Ja, genau. Das kennen wir. Und habt ihr dann einen Strom, also eine Stromlitze noch außenrum oder wie schützt ihr vor Fuchsmörder und sonstiges?
Bisher haben wir noch keinen Strom drum. Also wir hatten noch, wir wissen, dass hier Füchse sind. Also wir sind ja hier so ausgesetzt, dass die hier schon auch irgendwo hausen. Aber wir haben Hund, Schwiegereltern nebenan haben Hund. Wir sind jeden Tag auch viel draußen. Also wir hatten Gott sei Dank bisher mit Fuchs noch kein Problem. Wir machen auch selber die Hühner auf und die Hühner zu, haben keine automatische Klappe. Also wir sind da immer ziemlich auf, ja, die sind rechtzeitig zu. Sobald sie drin sind, ist dann auch zu und nicht erst eine Viertelstunde später sozusagen. Und bisher hatten wir Gott sei Dank mit Fuchs und Marder noch kein Problem und wir hoffen auch sehr, dass es so bleibt.
Ja, da hoffen oder denken wir auch tatsächlich, dass da der Hund, also ich möchte jetzt nicht dafür die Hand ins Feuer legen, aber dass das schon was bringt, weil wir haben da auch immer Angst bei unserem Pachtgrundstück und seit wir da mal einen Marder in der Nachbarschaft hatten, ist unser Hund ständig mit dabei, wenn wir oben sind und denke ich, das bringt schon was. Also der kam dann nicht mehr. Also
naja, die riechen das schon.
Das hoffe ich schon. Okay, die Augsburger, die sind ja auch immer noch stark gefährdet und es sind immer noch eine sehr seltene und deswegen auch sehr erhaltenswerte Hühnerrasse. Und ich habe das so verstanden, dass das auch eben mit diesem Kronenkamm zusammenhängt, der ja spaltorbig ist oder in bestimmten Linien. Vielleicht erklärt ihr das mal ein bisschen.
Ja, also ursprünglich waren die Augsburger immer spalterbig im Kronenkamm und das bedeutete, dass die Nachzucht quasi in dreierlei Kammformen gefallen war, mit Einfachkamm, Hörnerkamm und eben Kronenkamm. Das heißt, die Nachzucht hatte meistens so zu 50% plus minus vielleicht Kronenkämme, der ganze Rest eben nicht. Und das war natürlich schwierig, auch schwierig dafür Züchter zu gewinnen. Und mit der Hauptgrund, warum die Augsburger ja mehrfach fast komplett von der Bildfläche verschwunden waren, also schon damals wirklich, als sie erzüchtet wurden, 1870 bis 1900, haben sie versucht, diese Kronenkämme reinerbig hinzukriegen, ohne Erfolg. Dann sind sie wieder nicht mehr vertrieben worden über die Zuchtstationen oder ist es den Zuchtstationen damals sogar untersagt worden, die weiter zu vertreiben? Oh, ja, das war ganz furchtbar. Im Zweiten Weltkrieg haben sie verboten aufgrund dieser fehlenden Reinerbigkeit. Also da waren dann fast alle Tiere eh komplett weg, wie es wahrscheinlich bei anderen Rassen auch war durch den Kriegssituation schon. Und ja, jedenfalls war das schon immer das Dauerthema mit dieser Spalterbigkeit. Und es ist dann wirklich eigentlich jetzt erst vor 20 Jahren sowas gelungen, eine reinerbige Linie zu erzüchten durch damals ursprünglich das Einkreuzen von einem sizilianischen Kronenkammhahn, der wildfarbig war. Aber dann zumindest haben diese sizilianischen Kronenkämme eben die Reinerbigkeit drin im Kamm. Zwar nicht dominant, aber sie sind reinerbig. Allerdings haben die eine ganz andere Kronenkammform, als die jetzt für den Augsburger gewünscht ist. Also es war dann wohl noch, das war ja schon vor unserer Zeit, das kenne ich jetzt auch nur aus Erzählungen, aber einige Jahre und viel Arbeit, bis die Kämme dann so langsam so geworden sind, wie wir sie für unsere Augsburger eben haben wollen. Also ein bisschen feiner, nicht so grobschlächtig. Die sizilianischen Kronenkämme haben oft so richtige, ja, so relativ große, schmetterlingsförmige Kämme gehabt wohl. Ja, dann hat man viele Farbfehler durch diese wildfarbige ursprüngliche Variante. Also bis dann die Tiere wieder so richtig langsam wurden wie Augsburger und diese Reinerbigkeit auch hatten, das hat wirklich gedauert. Und wir haben eben dann gleich angefangen. Damals war das wahrscheinlich ziemlich noch so 50-50, denke ich mal, wer reinerbig und wer spalterbig gezüchtet hat mit Tieren aus der reinerbigen Linie und gesagt, wir wollen lieber versuchen, die weiter zu verbessern, weil unserer Überzeugung nach das auch die einzige Möglichkeit ist, die Rasse wirklich vorm Aussterben zu bewahren und Züchter dafür zu gewinnen. Also das war fast unser Hauptantrieb eigentlich. Und wir sind eigentlich also immer noch ein bisschen erschrocken, dass es nach wie vor eingefleischte, langjährige Rasseflügelzüchter gibt, die noch nie was davon gehört haben, dass es reinerbige Augsburger gibt.
Ah, okay.
Das ist nach wie vor so und das ist mittlerweile sogar so, also ich mache jetzt seit 3 oder 4 Jahren in Folge immer für den Sonderverein Augsburger Huhn Zuchttierbestandserfassung. Also von jedem einzelnen Mitglied frage ich genau ab, was hast du für Tiere? Hast du reinerbige, spalterbige, große, kleine, blaue, was auch immer? Und so zeigt sich jetzt, dass einfach die Spalterbigen zunehmend verdrängt werden wahrscheinlich, so muss man es formulieren, von den reinerbigen. Also wenn du möchtest, ich habe die Zahlen da von 2023, dann kann ich die auch einfließen lassen.
Komm, ja.
Ich mache mal nur die Gesamtzahlen. Also wir hatten Zwerg-Augsburger, waren 2023. Von den Zwergen hatten wir gesamt 165 Tiere. Von der Großrasse gesamt 666 Tiere 2023. Und die teilen sich halt dann wieder auf. Also wir haben in reinerbig schwarz 422, in spalterbig 135 Tiere. Also da sieht man dann schon gut dran, dass diese Reinerbigkeit jetzt einfach sich durchgesetzt hat. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum wir wirklich gut Züchternachwuchs haben. Also das ist echt ein Geschenk, würde ich fast so sagen, weil sonst würde es anders ausschauen. Also wir haben vom Sonderverein 2018, da hatten wir 53 Mitglieder und jetzt haben wir 103, also quasi verdoppelt. Aber das war auch viel Arbeit und viel Engagement, da einfach die Werbetrommel zu rühren und dran zu bleiben, dass es da vorwärts geht, genau.
Dann habe ich 2 Fragen. Also die Zwerg-Augsburger, da gibt es nur diese reinerbige Linie.
Ja,
die wurden schon so erzüchtet.
Die sind schon ganz ursprünglich eigentlich auf die gleiche Art erzüchtet worden, wie jetzt eben auch die große reinerbige Linie.
Und bei den Spalterbigen, da ist es nicht unbedingt so, also bei den Großen jetzt, dass das zwischen den Züchtern irgendwie so Differenzen gibt und die einen sagen, nee, uns ist es wichtig, wir züchten die spalterbige Linie weiter, weil da eben nicht diese sizilianischen Kronkämme vielleicht reinzüchtet worden sind, sondern wir machen dieses Ursprüngliche und die anderen sagen, nee, also das ist ja wichtig, so wie ihr jetzt sagt, der Erhalt ist so wichtig, dass wir uns das nicht leisten können, dass da nur Spalterbige rausfallen, sondern manchmal ist es auch Unwissenheit oder gibt es da beides?
Beides. Also ich denke, da gibt es einfach beides. Also Für uns ist es wichtig, jetzt für uns persönlich, aber auch im Sonderverein, dass es einfach neutral nebeneinander steht. Also wir wollen da keine Einflussnahme machen, sondern jeder Züchter soll das tun, wo er dahinter steht und wo er Spaß dran hat. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist einfach eine Entwicklung, die geschichtlich sich wahrscheinlich erst in der Zukunft zeigen wird, wo es dann wirklich hingegangen ist. Mhm. Also die ursprünglichen spalterbigen Augsburger, die ursprünglich sind die ja, da sind auch zig Fremdgrassen eingekreuzt worden über die letzten 100 Jahre.
Ist ja immer so, ja. Eine Rasse wird ja immer eigentlich von unterschiedlichen anderen Rassen erzüchtet.
Genau, also wir haben dieses Argument schon öfter mal gehört, ja, dass die Reinerbigen, das sind ja gar keine richtigen Augsburger. Ja, so ein Schmarrn. Weil die richtigen Spalterbigen sind auch keine ursprünglich richtigen Augsburger mehr. Das ist ja immer relativ. Ja. Das ist halt einfach, also es sind andere Probleme, wo jede Rasse mitkämpft. Bei den Spalterbigen sind Tiere oft deutlich zu leicht, muss man auch fast sagen, auf jeden Fall leichter deutlich als jetzt die Reinerbigen. Dafür haben die schöneren Kopfpunkte, die feineren Kämme bei den Kronenkämmen, die denn dann okay sind. Da müssen wir erst noch hinkommen mit der reinerbigen Linie und so unterstützt man sich da einfach gegenseitig. Also wir würden uns jetzt nicht trauen, da Spalterbige bei uns reinzukreuzen, weil wir Angst hätten, dass die Reinerbigkeit wieder weg wäre. Sondern lieber arbeiten wir an unseren Reinerbigen weiter, aber haben diese Optik eben von dem schönen Kopf vom Spalterbigen im Hinterkopf, wo man mal hin will. Und das ist das Schöne an der Zuchtarbeit, dass man Ziele hat, gell?
Ja, wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, dass ihr schon sehr viele Jahre dabei seid und ihr habt auch erzählt, auf was ihr alles bei der Zucht Wert legt. Und das ist sicherlich auch gar nicht so einfach und ihr habt auch viel Nachwuchs müsst ihr da immer ziehen, damit ihr euch eben die besten Tiere aussuchen könnt. Und jetzt nehme ich auch mal an, dass diese ganze Arbeit, die ihr mit den Tieren habt, die wird vermutlich auch dann Anerkennung gefunden haben bei Ausstellungen. Oder was konntet ihr da für Erfolge erringen?
Ja, also wir sind an sich jetzt nicht die Leute, die viel ausstellen. Wir gehen schon jedes Jahr auf eine Ausstellung, wenn dann welche sind, wir nicht wegen Vogelgrippe wieder abgesagt werden und suchen uns da in der Regel auch eine Ausstellung aus, wo wir Konkurrenz haben und eben nicht die einzigen mit Augsburgern sind. Das ist ja auch immer dann schwierig. Die wichtigste Ausstellung an sich war als vorletztes Jahr bei uns die Hauptsonderschau, die wir hier vom Sonderverein auch bei uns in der Nähe eben organisiert haben. Das hat total Spaß gemacht, das damit aufzubauen und zu erleben, wie das da abläuft. Und das waren letztes Jahr auch wirklich, ich glaube, 70 große Augsburger da ausgestellt circa. Und wir haben eigentlich, also nur letztes Jahr war jetzt das Beispiel, da haben wir auch nur unsere B-Auswahl hingebracht. Unsere allerbesten Tiere haben wir gar nicht ausgestellt. Die sind direkt daheim geblieben. Wir haben gar keine Bewertung gekriegt, weil man hat auch immer Krankheitsrisiko mit Ausstellungen. Das ist irgendwie so, dass wenn man es nicht muss, muss man es ja nicht machen. Und unsere zweitbesten Tiere, die wir ausgestellt haben, mit denen waren wir auch auf Platz 2 in der Vereinsmeisterwertung. Und Platz 1 Vereinsmeisterwertung ist die Astrid geworden. Die ist auch auf Instagram, heißt da Apache. Und hat quasi Tiere ausgestellt, aus unseren Eiern rausgebrütet. Aus 25 Eiern irgendwie 4 Tiere gebracht. Und die haben dann super abgesahnt. Und das Jahr davor, also letztes Jahr waren die zwei besten Hähne von den 70 Tieren, waren aus unserer Zucht. Also ich glaube, wir haben grundsätzlich gute, sehr gute Tiere und das zeichnet sich schon aus, was man da tut, aber das ist nicht unser Hauptantrieb. Das macht ein bisschen Spaß und es ist ein bisschen auch schon wichtig, eine Beurteilung von Richtern mal zu sehen und zu diskutieren. Wenn wir eine Tierbesprechung danach noch haben mit einem Sonderrichter, dann ist es natürlich super gut, weil dann kann man einfach sich auch noch austauschen, ob man das gleich sieht wie der Richter oder ob der Richter was anders gesehen hat und so. Also das ist sehr lehrreich auch immer, weil sonst wird man ja auch sehr betriebsblind, wenn man jetzt nicht ausstellt, dann macht man halt man züchtet sich halt die eigene Augsburger, die man haben will, aber nicht die, die vielleicht übergeordnet sinnvoll wären oder gewünscht sind. Deshalb ist das mit der Ausstellung schon auch immer wichtig. Und ein bisschen spricht sich scheinbar auch immer rum, weil, also wir heißen erst seit 2 Jahren jetzt Zuchtgemeinschaft Starostia, ist Mutter und Tochter zusammen. Davor war Hanna alleinige Ausstellerin. Und dann gibt es mal eben so einen Ehrenpreis vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. irgendeine Plakette verliehen, mit der man gar nicht rechnet, weil irgendwie das Zuchtbuch uns da, Zuchtbuch Bayern, die Hanna da irgendwie vorgeschlagen hat. Und so spricht sich schon rum, glaube ich, dass wir gute Zuchtarbeit machen, auch wenn wir nicht auf die Bundesschauen ausstellen und so weiter.
Ah, das finde ich sehr schön, weil also in dem ganzen Gespräch habe ich ja auch rausgehört, wie sehr ihr euch da Mühe gibt, wie viel Überlegungen, Zeit und ja, Arbeit ihr da reinsteckt, und dann ist es doch auch schön, wenn das von außen, also ihr wisst ja selber, ihr habt es durch die Tiere, bekommt ihr das zurück und seht das auch, aber wenn es dann auch von außen anerkannt wird, das ist ja wirklich schön. Mhm. Und dann ist es aber so, wenn jetzt gerade Anfänger mit der Zucht von den Augsburgern beginnen möchten, dann haben die jetzt ja dadurch, dass es jetzt, ja, wenn die jetzt reinerbig züchten würden, klar, bei jeder Rasse steht man vor bestimmten Herausforderungen, aber es ist jetzt machbar, oder?
Ja, also machbar ist, glaube ich, alles, wenn man genug Elan dafür hat. Aber es sind natürlich nicht die einfachsten Hühner, die man züchten kann, weil eben auch viel Ausschluss ist. Man hat aber dafür eben noch nicht dieses, dass wirklich jede einzelne Feder genauso sein soll, weil sie eben noch nicht so durchgezüchtet sind. Also das ist immer je nachdem, was man auch möchte. Und uns macht es eben Spaß, auch dass die noch nicht so jedes gleich ausschauen, sondern ein bisschen unterschiedlich, wo man halt dann wirklich schauen kann, wo will ich hin, was brauche ich jetzt besser in der Zucht und was kombiniere ich auch, also welchen Hahn setze ich auf welche Henne und so. Also das macht schon Spaß, finde ich.
Und da wird man ja auf jeden Fall Unterstützung von euch bekommen, wenn man sich das jetzt überlegt.
Also wir haben sogar in dieser Corona-Zeit uns mal wirklich damit auseinandergesetzt, was eigentlich unser Motor ist und was uns überhaupt antreibt für dieses Hobby. Und das, was oben dran steht, was uns beiden am absolut meisten Spaß macht, ist die Betreuung von Neuzüchtern. Also das macht richtig Freude, da einfach Leute kennenzulernen, die mit Augsburgern einfach mal reinschnuppern wollen. Oder auch Hobbyhalter, die sagen, du, ich hole mir jetzt mal ein paar Tierchen, und dann auf einmal sagen, oh, die gefallen mir ja doch, ich werde jetzt zum Rassegeflügelzüchter, aber wie geht das denn? Und denen da auch einfach, ja, also ich meine, mit den Medien heutzutage geht es ein bisschen leichter. Leichter ist es natürlich, wenn ich ein Tier live sehe, das zu beurteilen. Aber auch über Fotos und Videos kann man da wirklich helfen bei der Unterstützung und bei der Auswahl der Zuchttiere dann und so. Und das macht uns unheimlich viel Freude. Und ich würde auch nicht sagen, dass Augsburger Hühner für Anfänger nicht geeignet sind. Das ist, also man kann dadurch, dass der Zuchtstand noch nicht so hoch ist und es noch nicht so in die Feinheiten reingeht bei der Selektion, tut man sich vielleicht sogar etwas leichter bei der Selektion, so empfinden wir es zumindest.
Wenn die schon so gut durchgezüchtet und so perfekt sind, dann hat man dann auch ganz hohe Ansprüche, auch also die Wertungsrichter dann. Genau. Ja, und dann ist es ja auch oft so, wenn jetzt, deswegen finde ich auch, sollten auch nie die Rassegeflügelzüchter die Halter von bunten Truppen oder so verurteilen oder so, weil oft ist es so, wie ihr sagt, dann hat man ursprünglich eine bunte Truppe und dann hat man aber jetzt einen Rassehuhn dabei, das einem besonders gut gefällt und das einem so gut gefällt, das sticht dann vielleicht raus aus der Gruppe, wo man dann sagt, Mensch, die Rasse würde ich gern züchten. Und anders ist es ja auch so, dass die Züchter ja auch ihre Rassehühner, die jetzt nicht für die Weiterzucht geeignet sind, dass sie die ja auch vermitteln müssen. Und da ist es jetzt, also wenn jetzt jemand sagt, okay, nee, so Züchter möchte ich jetzt eigentlich nicht werden, aber mir gefallen die Augsburger trotzdem gut, ich hätte gern da so Hühner in meinem Garten. Wie ist das, wie sind sie denn da in der Haltung? Kann man die gut mit den anderen, mit anderen Rassen halten? Oder was sagt ihr da dazu?
Ja, also mit anderen Rassen halten kann man die auf jeden Fall. Also sind eigentlich wie jedes andere Huhn auch ganz normal. Das Einzige, was halt die, finde ich, wirklich brauchen, ist, dass sie halt Beschäftigung haben und halt schon auch Auslauf, also mit einem ganz, ganz Mini-Stall oder nur so einer Mini-Voliere, wo es bei manchen Stellen, die es so zu kaufen gibt, dran sind, da sind die nicht glücklich.
Da sind aber die meisten Hühner auch nicht glücklich,
ja, würde ich mal sagen. Aber die Augsburger ganz besonders. Also merkt man wirklich, dass die schon auch mehr Auslauf brauchen. Das ist auch oft, wenn welche mehrere Hühnerrassen zusammenlaufen haben und die Augsburger auch dabei sind, dass man denen schon anmerkt, dass die das mehr brauchen, und die sind auch meistens dann abends die Letzten, die reingehen, weil sie es halt wirklich noch ausnutzen, solange es irgendwie hell ist, dass sie da draußen rumlaufen können auf der Wiese und genießen das wirklich.
Und liegen die Großen auch so gern wie die Kleinen, oder wie sieht's da aus?
Schwer zu sagen, weil wir haben ja die Zwerge nicht, aber also ich denke, nein, also es ist sicher so, dass die Zwerge sich noch deutlich leichter tun zu fliegen, weil die wiegen ja nichts. Mhm. Also die fliegen oft wirklich wie Tauben, sagen die Züchter. Das ist bei uns nicht so. Also die Hähne wiegen 2,3 bis 3 Kilo. Der kann natürlich, wenn er will, irgendwo rauffliegen, aber der muss auch erstmal sein Gewicht dahin bewegen. Und deshalb, ja, ich glaube, da sind die Zwerge schon nochmal deutlich fluffiger unterwegs.
Und was wiegen die Hennen?
Zwischen 2,0 und 2,5 Kilo. Es ist auch wichtig. Also wir haben auf der letzten Hauptsonderschau war das auch Thema in der Tierbesprechung mit den Sonderrichtern, dass wir auch das Gewicht einfach immer im Blick haben müssen. Es gibt halt, ja, die Zuchtansprüche der Züchter sind unterschiedlich. Das ist wie immer. Mhm. Wenn man natürlich 30 Jahre nur auf den Kamm achtet, dann einen Hahn keine 2,3 Kilo mehr wiegt, das ist nicht im Sinne eines Zweinutzungshuhns. Also uns sind diese Leistungskriterien schon auch immer wichtig, auch wenn wir selber nicht schlachten. Es gibt nun mal Leute, die gerne auch Fleisch essen und das Augsburger Huhnfleisch schmeckt wohl sehr lecker. Dann sollte sich so ein Tier dieses Gewicht halt auch mitbringen und auch diese Anzahl von, sagen wir mal, circa 180 Eiern auf jeden Fall legen und nicht nur 100 Eier im Jahr. Und so haben wir da auch immer drauf geachtet von Anfang an, ja.
Ja, jetzt auch nochmal zwei wichtige Aspekte. Und zwar, das eine finde ich jetzt natürlich auch ganz witzig, weil das habe ich so eigentlich auch noch nie gehört, weil, gut, ich habe jetzt überwiegend mit den Zwerghuhnzüchtern gesprochen generell. Und bei den Zwergen ist dann eher immer das Problem, die werden zu groß und zu schwer. Und bei euch ist es praktisch gerade andersrum, die sind dann eher zu klein und zu leicht. Oder muss man aufpassen, dass das nicht passiert. Bei euch bei jetzt nicht, aber es gibt welche. Aus anderen Zuchten, okay.
Ja, genau. Nee, dafür gibt es den Rassestandard und den muss er sich halt orientieren. Sonst züchtet ja jeder letztlich das Huhn, was er selber halt haben will. Das kann man natürlich machen als Hobby, aber wenn ich sage, ich möchte einer Rasse was Gutes tun, muss ich halt die Standards, die oben dran stehen, schon im Blick haben, ja.
Und dann habt ihr das ja auch gerade angesprochen mit der Erlegeleistung. Die ist ja für einen Rassehuhn dann auch sehr gut, oder? Also bei euch ist dann jetzt, oder das ist jetzt mit 180 Eiern, oder?
Ja, also wir haben die ersten Jahre, als wir noch nicht so viele Hennen hatten, da haben wir eigentlich auch immer ganz genau von jeder einzelnen Henne sogar gewusst, wie die Legeleistung war. Wir hatten unsere Fanny damals im ersten Jahr zum Beispiel, hat die 220 Eier gelegt. Die ist 7 Jahre alt geworden, war nie ein Jahr, einen Tag auch nur krank, bis sie zum Schluss gestorben ist, hat dreijährig auch noch 160 Eier gelegt mit Top-Schale und so weiter. Und bis zum Schluss, also wir haben aus dem letzten Zuchtjahr, als die 7 Jahre alt war, da hatten wir ein Küken noch von ihr, das einfach die erste Lektion auch hier geblieben ist und Tatsache am Ende des Jahres der beste Hahn war und hieß dann Van Gogh. Genau, der lebt auch noch bei einer anderen Züchterin.
Das ist auch eine wichtige Info. Genau, dass die dann werden die, also sind die dann auch sehr robust und also gesundheitlich, also die sind dann fit und werden dann alt und legen lange. Also vielleicht nicht alle, aber generell
also,
schon.
Genau, so ist es. Also an sich sollten die Augsburger, sind sehr bekannt als robuste Rasse, die ja mit den Klimafaktoren hier in Bayern gut klarkommen muss, von ganz warm bis ganz kalt sozusagen. Und so empfinden wir es auch. Also wir haben, also diesen Winter war überhaupt gar kein Niesen, kein Husten, kein Schnupfen, obwohl wir wirklich kaltes Wetter hatten. Wir haben jetzt auch die älteste Henne aktuell ist Bumblebee, die jetzt 7 Jahre alt ist. Das war die Mutter auch von dem Boss, der auch in dem Happy Huhn-Video vom Robert zu sehen ist. Die haben wir also immer noch in der Zucht, schaut aus wie das blühende Leben. Und ja, also wir persönlich machen es so, dass wir immer die Jungtiere natürlich erstmal nach der Optik auswählen, welche in die Zucht gehen. Oder was uns einfach wichtig ist, in der Vererbung, in der Genetik zu behalten. Da fließt natürlich auch mit ein, wir sind so verrückt und machen Einzelabstammungskontrolle. Also wir wissen bei jedem einzelnen Küken, das bei uns schlüpft, Mutter und Vater. Und können natürlich auch viel gezielter dann später verpaaren und schauen, wer passt dazu, weil ich auch weiß, wie hat die Oma oder die Uroma von dieser Henne ausgeschaut. Und so selektieren wir im Herbst die Endselektion und dann, wenn die anfangen gut zum Legen, also die legen sowieso schon relativ früh oft, also wenn wir jetzt Schlupf haben im März, die legen in der Regel im August schon. Dann gehen sie aber im Herbst oft nochmal in die Mauser, fangen im Frühjahr wieder an. Also wenn jetzt eine Henne dabei ist, wir haben 58 Gramm Brutei Mindestgewicht, die einfach da nicht hinkommt an diese 58 Gramm, dann geben wir die einjährig wieder ab. An Liebhaber oder auch an Züchter, die dann auch wissen natürlich, warum wir dieses Tier abgeben. Aber die, die gut legen, die bleiben einfach da und oft eben auch wirklich lebenslang, weil man dann natürlich auch erst im Rückblick was über die Vererbungsleistung dieses Einzeltiers sagen kann. Und so gibt es halt Also speziell jetzt Hennen bei Fanny war das ganz extrem. Egal mit welchem Hahn die zusammen war, hat die immer überdimensional viele Küken gehabt, die dann auch in die Zucht gegangen sind. Und dann gibt es auch Hennen, die schauen toll aus, sind super bewertet, sind 3 Jahre in der Zucht, weil man es wirklich selber nicht glauben will und nicht einmal schafft es ein Nachzuchttier durch die Endselektion. Weil es sich halt nicht so vererbt, wie es geplant war. Und sowas könnte man natürlich gar nicht herausfinden, wenn man nicht diese Einzelabstammungskontrolle hat. Also das macht uns schon sehr viel Spaß.
Nee, das ist sehr toll und sehr verantwortungsbewusst. Ich kenne auch Züchter, wo dann praktisch immer nur mit dem Nachwuchs weiterzüchten, die dann gar nicht die alten Hühner, Hennen, Hahn behalten. Und wie er sagt, dann sieht man ja gar nicht, was wird da draus und wie entwickelt sich der Nachwuchs. Und also das ist wirklich toll. Und alles, was er jetzt erzählt, da hoffe ich doch, dass sich vielleicht einige Züchterhalter finden, die da mitmachen wollen bei der Erhaltungszucht, weil das ist ja wirklich eine Rasse, die wichtig wäre zu erhalten. Also eine in Deutschland erzüchtete Rasse, die aber auch von der Legeleistung passt, also wirtschaftlich, die robust ist, also super, was will man mehr?
Genau, so geht das auch, ja.
Und dann noch, genau, vielleicht auch noch wichtig, also mit Kälte kommen sie gut zurecht. Wie ist es, jetzt hatten wir eine lange Zeit mit Regen, Wind und so. Wie haben sie das aus? Auch kein Problem.
Okay. Kein Problem, also wir haben natürlich im Auslauf Windschutzmöglichkeiten, wo die sich auch dann unterstellen, wenn irgendwie draußen Wind oder Sturm hat. Aber also die hocken jetzt nicht den ganzen Tag im Stall, nur weil draußen schlechtes Wetter ist. Im Gegenteil, die sind eigentlich gerne draußen unterwegs. Wenn sie wirklich Freilauf hätten, also wir freuen ja auch viele Leute, die einfach Tiere von uns abgekriegt haben und nicht züchten, wo die Tiere frei laufen, dann laufen die auch gut ihre 200 Meter ums Haus rum, wenn sie können, mit Sicherheit. Und suchen super Futter und sind da ausgeglichen und zufrieden. Und wir haben halt immer pro Zuchtstamm so diese 50 Quadratmeter, die wir haben. Aber da haben wir dann immer Schutz, Windschutzelemente auch mit drin, dass sie sich halt irgendwo zurückziehen können, ja.
Ja, das habe ich gesehen. Ihr habt ja dann auch diese Gehege schön, habt ihr ein paar Sachen reintan, dass die da ein bisschen Abwechslung drin haben, genau.
Ja, das war so eine Entwicklung. Am Anfang hatten wir auch so ein Stück Wiese. Und dann hat die Hanna als erste Klettergerüst gebaut, gell? Aus allen möglichen Sachen, völlig asynchron, aber das haben sie total geliebt, dieses Klettergerüst. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss man wohl noch ein Klettergerüst bauen für die andere Seite. Und die lieben es, wenn sie irgendwo aufbaumen können, irgendwo hoch und runter hüpfen können und so. Also ein bisschen Struktur im Auslauf, einfach nicht so eine öde, karge Hühnerlandschaft, wo gar nichts mehr ist. Das ist einfach, ja, also wahrscheinlich für jedes Huhn das Richtige, aber für unsere Augsburger auf jeden Fall passend.
Ja, und sie mögen es auch immer, wenn das Teil, was man da reinstellt, nicht ganz akkurat ist, sondern krumm und schief. Ja. Also wir haben auch schon welche gebaut, die komplett gerade sind, die mochten sie nicht. Baue ich es irgendwie krumm und schief zusammen und dann lieben sie es. Also
ich habe auch schon festgestellt bei unseren Hühnern, also vielleicht ist es nicht immer für den Menschen die schönste Optik, aber die Hühner mögen einfach, ja, die mögen da. Und wenn da eine Schubkarre steht, sitzen wir auf der Schubkarre. Also ja. Einfach ein bisschen Abwechslung und was, wo sie aufsitzen, fliegen, was auch immer können. Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die Augsburger werden in der Regel und sollen auch nicht brütig werden, richtig?
Genau, also die sind ja ein Zweinutzungshuhn und da gehört eben auch die Legeleistung dazu. Und wenn ein Huhn anfängt zu brüten und zu glucken, dann legt es ja in dieser Zeit einfach keine Eier. Das heißt, die Legeleistung minimiert sich dadurch. Und deshalb ist es auch so bei den Augsburgern, dass man von Anfang an drauf geschaut hat, dass die nicht brüten und auch die Rassen, aus denen die erzüchtet wurden, waren ja schon welche, die nicht unbedingt einen Bruttrieb haben. Da ist es eben auch so, wenn man jetzt eine hat, die wirklich die ganze Zeit brütet, dass das eigentlich für die Zucht ein Ausschlusskriterium ist. Also kann ein Liebhaber natürlich nehmen und da mit der brüten, wenn er will, aber für die Zucht ist es eben nicht so das, was man sich wünscht. Und wenn mal eine gluckt und brütet, dann sind es manchmal auch nicht unbedingt die besten Glucken. Also es gibt welche, die bleiben halt dann, was weiß ich, 16 Tage auf den Eiern sitzen und dann stehen sie auf einmal doch wieder auf oder so. Also es sind jetzt nicht unbedingt die besten Glucken auch.
Also wenn man Naturbrut machen will, dann muss man sich dazu ein paar Seidenhühner holen oder was anderes, glaube ich. Dafür sind also wir kennen schon Fälle, wo das super gut geklappt hat natürlich mit brütenden Augsburgern, aber als übergeordnetes Zuchtziel ist es bei der Rasse jetzt einfach nicht wichtig sozusagen.
Ja, aber das verstehe ich auch, weil, wie er sagt, während die brüten, legen die keine Eier. Und ich denke, wenn man halt so Dauerglucken hat, dann stimmt es dann auch mit den mit der Legeleistung nicht mehr und auch nicht mit der Angabe der Anzahl der Eier. Also und ja, genau. Es gibt genügend Hühner, die gerne brüten, und deswegen finde ich es auch gut, wenn man Hühner hat, die nicht brüten, und kann sich da dann auch drauf verlassen. Weil,
ja, genau.
Genau, weil das kann auch recht anstrengend sein. Ich spreche aus Erfahrung, wenn dann alle glucken, und deswegen ist es vielleicht jetzt auch für jemanden, der nicht züchtet und die noch im Garten und hat vielleicht schon ein paar Glucken und dann sagt, oh, jetzt möchte ich noch welche dazu, die gar nicht brüten. Genau.
Und zumindest wahrscheinlich nicht. Vielleicht schauen sie es sich dann ab.
Ah, okay, das kann dann auch passieren. Das ist nämlich das Nächste, genau, das ist oft auch gar nicht, da steht dann dran, du brüten nicht, dann brüten sie doch, kann man sich ja auch nicht unbedingt drauf verlassen. Yeah.
Wir haben das auch schon mal gehabt, dass eine dann gemeint hat, sie muss mit 6 Jahren jetzt auf einmal anfangen und auszuprobieren, wie das ist, wenn man brütet.
Okay, warst du denn dann hartnäckig oder ließ sie sich dann leicht entglucken oder durfte dann brüten?
Ja, die haben wir einfach jeden Tag wieder vom Nest geschmissen und ich glaube, nach 2 Wochen hat sie es aufgegeben. Okay. Gott sei Dank.
Das kommt nämlich auch noch dazu, dann gibt es ja welche, die bleiben dann sitzen, aber lassen sich dann auch leicht wieder entglucken. Also dann kann man es auch nicht ganz ernst nehmen. Also,
ja, klar.
Okay, jetzt seid ihr ja schon so viele Jahre Züchter und habt schon so viele Bruten gemacht, und jetzt wäre noch meine Frage, die für mich auch immer wichtig ist, was habt ihr denn für eine Erfahrung gemacht mit euren Hähnen? Sind die Menschen gegenüber aggressiv, anderen Hähnen aggressiv, kann man die zusammenhalten oder, ja, oder vielleicht beginnen wir mal, wie sieht es mit euch aus, also euch gegenüber?
Also uns gegenüber waren die meisten wirklich total brav und sind jetzt kein großes Problem. Also wir hatten jetzt in den Jahren seit 2014, 17 Hähne, von denen waren 3 uns gegenüber wirklich so, dass man gesagt hat, die sind aggressiv, wovon aber 2 dann gar nicht in der Zucht waren. Mhm. Also die meisten wirklich okay. Man sollte halt natürlich mit einem Hahn immer so umgehen, dass der auch nicht unbedingt einen Grund hat, wieso er einen angreifen soll. Also ich glaube, man kann fast jeden Hahn auch aggressiv machen, wenn man dem dauernd die Hennen vor der Nase wegschnappt und die da schreien, dann ist es natürlich auch sein Job, da aufzupassen. Mhm. Aber wenn man dem Hahn keinen Grund dafür gibt und so, dann ist das gar kein Problem. Und die meisten, also wenn man normal eine Henne nimmt, ist das jetzt auch nicht das Problem. Aber wenn man es halt ständig macht, auch bei uns alle brav.
Also man muss sich jetzt nicht Sorgen machen, man kommt jetzt rein und will die füttern oder die Tränken austauschen, auffüllen oder vielleicht mal ein Foto machen und dann wird man von hinten vom Hahn angeflogen oder so.
Nein, also bei uns, ich weiß, dass es so Hähne gibt, das man wahrscheinlich bei anderen Rassen auch, aber das ist uns halt auch eben, ich sage mal, wir sind 2 Mädels. Uns ist das halt auch wichtig, dass das Tier nicht nur schön ausschaut, sondern dass wir damit auch handeln können. Und das haben wir von Anfang an so gemacht. Also wenn uns irgendwie einer schon so vorkommt, dass ich mir denke, du könntest so einer werden, der der uns als Bedrohung sieht, der ist gar nicht erst in die Zucht gegangen. Weil ich das einfach wichtig finde, dass man im Umgang einfach unkompliziert in den Stall jederzeit reingehen und rausgehen kann. Und so muss das eigentlich auch sein. Wir merken es auch, also wir haben jetzt letztes Jahr war jemand da, der wollte von uns unbedingt wieder einen Hahn haben, weil derjenige Hahn, den sie vor 5 Jahren vor uns geholt haben, jetzt irgendwie leider zeitlich gesegnet hatte. Gestern hat eine einen Hahn mitgenommen, die hatten auch schon einen Hahn von uns, der irgendwie jahrelang bei ihnen gelebt hat. Die Kinder sind immer noch ganz traurig, weil der gestorben war. Also die Kinder sind jetzt 5 und 7 oder so. Die wollte unbedingt wieder einen Hahn haben von uns. Also das ist schon so, wenn die gut gehalten werden. In der Regel sollte es eigentlich kein Problem sein.
Ja, wunderbar. Gut. Und wie macht ihr das bei der Aufzucht? Oder ihr habt ja dann wahrscheinlich mehrere, längere Zeit, bis ihr euch entscheidet, welche ihr behält. Habt ihr dann so eine Männer-WG oder wie macht ihr das da?
Genau, also als kleine Küken haben wir die noch alle zusammenlaufen, haben auch ein extra Kükenhaus mit einem kleineren Zaun, das wir halt im Sommer immer nur rausräumen. Da kommen sie dann auch erstmal alle zusammen rein, wenn sie vom Keller nach draußen ziehen, einfach damit sie am Anfang nicht so viele Keime haben und nicht direkt bei den alten Tieren dabei sind. Mhm. Und sobald man dann wirklich erkennt, was jetzt klar Henne und Hahn ist, werden die getrennt. Und die Hennen ziehen dann in den Bauwagen mit ein, in ein Abteil, wo wir dann eben leer haben. Und die Hähne bleiben in dem Kükenhaus, sagen wir bei uns immer, damit die auch nicht so in der Nähe von den Hennen sind und dadurch auch nicht so einen Grund haben, sich um Hennen zu streiten, die sie jetzt gerade die ganze Zeit durch den Zaun sehen. Und so klappt es eigentlich in der Regel ganz gut. Wir schauen aber da schon, dass wir dann auch immer wieder mal versuchen, welche abzugeben, wo uns klar ist, okay, die bleiben jetzt nicht für die Zucht, dass einfach die so also möglichst wenig Stress haben untereinander. Genau.
Gut, wunderbar. Ja, dann denke ich, haben wir jetzt eine ganze Menge von euch erfahren. Das war sehr interessant. Und ich verlinke ja auch den Sonderverein und wie gesagt euren Instagram-Account. Und dann kann euch ja auch jeder oder über den Verein kontaktieren, wenn man Interesse an Tiere hat oder züchten will
Gerne.
oder als vielleicht Aussortierte möchte. Und aber naja, vielleicht zum Abschluss noch. Ihr seid jetzt ja so lange Züchter und das ist ja sicher auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Dennoch seid ihr immer noch dabei. Was gefällt euch denn besonders an der, ja, an der Hühnerhaltung, Hühnerzucht?
Ich glaube, das ist das, dass man übers Jahr so einen Rhythmus hat. Also man hat am Anfang dann, wenn man anfängt, die Eier zu sammeln, dann die ganze Brut, dann wie die Tiere aufwachsen. Am Ende überlegt man sich, welche bleiben da. Und im nächsten Jahr fängt es eben wieder an und man sieht dann, wie die sich vererben und so. Also man hat wirklich so einen Kreislauf, der sich immer wiederholt. Das ist ganz schön anzuschauen. Und auch so mit den Tieren ist es eben immer interessant, wer entwickelt sich wie. Wie sind die charakterlich, weil die natürlich auch alle nicht gleich sind, wie wir Menschen eben auch. Die einen sind zutraulicher, die anderen weniger. Die eine mag genau das, die andere mag das. Und das ist einfach schön zu sehen.
Ja, wunderbar. Ich denke, das waren jetzt schöne Schlussworte. Dann danke ich euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr zwei dabei wart und das hat mich sehr gefreut.
Ja, uns auch.